Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser Ausgabe von unserem leckeren Kochbuch-Check. Heute wird's wild und dirty, versprochen. Wir sprechen nämlich über das Buch von Sternekoch Harald Rüssel, Wilde Zeitenküche, diesmal mit seinen Söhnen. Und jetzt nicht direkt Augenrollen, weil ihr meint, ihr würdet kein Wild mögen. Wer nämlich prinzipiell Fleisch isst, sollte Wild mit auf dem Zettel haben, sagt auch Harald Rüssel. Weil besseres, nachhaltigeres, tierwohlbeachtenderes und gesünderes Fleisch gibt's wohl nicht.
Genau. Und wer dann noch hungrig ist, dem servieren wir ein Gespräch mit dem unglaublichen Max Strohe. Und was der bisher so angepackt hat, das wurde ja einfach gut. Ne? Mhm. Sein Restaurant besternt. Seine Aktion Kochen für Helden, Bundesverdienstkreuz. Boom. Kitchen Impossible war er dabei, Melzer deklassiert. Sein Buch, seine Spiegelkolumne, sein Podcast, seine Arbeitsklamotten und. Das ist alles ein super Erfolg. Und jetzt sein erstes Kochbuch Dirty Bistro. Wir klären dann auch, ob es genauso gut ist wie alles andere, was der Mann bisher so angepackt hat.
Na, ne? Dann würde ich doch sagen, los geht's.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
So, da sind wir. Na? Da kannst du direkt losgehen. Ja. Heute haben wir zwei Bücher dabei von Sterneköchen.
Absolut. Ne?
Und was mir so auffällt, ist ja, dass es oft nervt. Ganz viele schreiben so in Kritiken, so bei Amazon oder bei Genial Lokal und so. Das wäre ja Sterneküche und hätte man das gewusst und so. Und das finde ich schon immer, das finde ich schon immer so ein bisschen nervig, weil das hat so was Negatives. Ne? Es gibt Bücher, die hatten wir ja auch schon jetzt hier, das von Alexander Herrmann und vom Bau und so. Die sind ja wirklich nicht nachkochbar. Ne? Da brauchst du
irgendwie zumindest schon nicht, wenn du alleine in der Küche stehst. Nee, wenn du eine Küchenbrigade als deinen eigenen nennen kannst, dann geht das.
Da, genau, die Küchenbrigade. Ne?
Ja.
Aber hier sind jetzt, ich glaube, wir haben beides Bücher. Ist deins nachkochbar so?
Meins ist nachkochbar. Es ist zwar auf den ersten Seiten ein Rezept drin, wo ich sage, naja, das hätte ich jetzt nicht unbedingt.
Aber prinzipiell?
Prinzipiell, ja.
Und bei mir, meins muss ich auch sagen, ist nämlich auch nachkochbar.
Ja.
Und auch alleine, wenn man dann sich ein bisschen interessiert und so. Und da muss ich sagen, und da sind Rezepte drin aus dem Restaurant vom Stroh. Das kann man schon schaffen, wenn man denn will.
Ja, ne? Das ist bei meinem Buch genauso.
Genau, und es ist jetzt, ich glaube, ganz viele sehen das so als die haben einfach keine Lust auf den Aufwand oder wollen sich die Zeit nehmen oder nicht die Zutaten beschaffen und so.
Ja, aber ich glaube, das sind alte Ressentiments, alte Vorurteile, gegen die man da ankämpft. Ne? Man meint ja immer noch, Sterneküche wären kleine Teller mit einer Erbse drauf, die gefüllt ist und geschält.
Ja, das ist so ein bisschen 80er Jahre, ne?
Ja, so. Denke und sprech. Ne?
Ja,
so,
das stimmt.
Also ich muss nicht immer Sterne-Restaurants haben.
Nein.
Also das ist zuweilen auch für mich, ich finde das zuweilen auch anstrengend, also auch finanziell. Ja, es ist, also zwei Sterne Sylt ist nicht günstig.
Nee, das glaube ich. Zwei Sterne hier Köln aber auch nicht.
Also. Nee, die haben jetzt gerade, wenn ich das da verraten darf, die haben jetzt gerade auf Sylt haben so ein Forehands-Dinner in einem besternten Restaurant pro Person 600 Euro für einen Abend. Das finde ich schon, aber das ist ja, das auch so sehen, also da möchte ich jetzt mal eine Lanze brechen, es ist für mich nichts, ja, also für mich ist das definitiv überreizt, aber trotzdem möchte man ja sagen, dass man diese kulinarische Fahne hochheben muss, ne? Weil diese Köche leisten ja einiges auch für das Kulturgut.
Das
ist ja schon nicht ohne.
Und es gibt ja, manchmal wird es auch ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen verbrämt, wenn das denn dann ein Erlebnis ist, wo du wirklich dein Leben lang dran denkst, dann mag man sich das ja auch, wenn man nicht so viel Geld verdient oder so, mag man sich das ja auch mal gönnen.
Da sind wir aber wieder bei das ist der Lava-Sprech, ne?
Ja, aber wenn ich mal ein Ticket für, weiß ich, Lady Gaga für 400 Euro oder sowas, dann
spreche ich Jahre drüber, ne?
Da spreche ich lange drüber und da wird auch weniger drüber sich mokiert.
Das ist richtig. So beim
Essen.
Aber das können wir immer wiederholen, was Johann Lafer damals mitgegeben hat uns auf den Weg. Der hat gesagt, wenn das ein Sternerestaurant, was auch immer das ist, wenn die machen Tellerchen hübsch mit Kräuterchen und wie auch immer und im Mund soll das explodieren und man soll Aromaten wie auch immer schmecken, ne, so. Wenn man sich nach einer Woche nicht mehr dran erinnern kann, was man da genau gegessen hat, dann sagt er,
dann war es das nicht wert.
Ja, das sehe ich ein bisschen. Das stimmt. Ganz oft hast du bei der Sterne-Gastro, wenn ich das jetzt auch mal verallgemeinern darf, hast du nicht so die Zutaten, die Produkte so direkt plakativ auf dem Teller. Ne? Das heißt, sich daran zu erinnern und so ist ein bisschen schwieriger, aber an den Gesamtabend, die Stimmung, die Emotionen, die Atmosphäre, das ist, glaube ich, genauso wichtig. Ne?
Absolut. Ja. Absolut. Ein Restaurantbesuch ist ja nicht nur hingehen und essen.
Ja, ja, genau.
Also das darum ist schon ein Gesamtkonzept. Also
das Gastgebertum insgesamt sollte dann auch sternewürdig sein.
Und soll ich dir was sagen?
Was?
Dann habe ich ja wirklich einen ganz großartigen Tipp für dich.
Was denn?
Na, wenn es ein Gesamtkunstwerk am Abend sein soll, dann würde ich jetzt mal mit meinem Check 1 anfangen.
Check 1.
Ja. Ja. Das ist Cliffhanger, sag ich mal. Ein ganz guter Cliffhanger. Übergänge.
So wichtig. Du einfach so aus dem Ärmel.
Alle dran geblieben. Sag, was will der uns jetzt sagen? So. Passt mal auf, Freunde. Wir haben hier einen alten Bekannten, sage ich jetzt mal, dabei. Der war schon mal zu Gast bei uns und wir waren bei ihm auch schon öfters zu Gast im Landhaus Rüssel in Naurath im Wald.
Ne? Ja.
Die Rede ist von Harald Rüssel. Das ist ein gebürtiger Rheinländer, der auch bei Dieter Müller in den Schweizer Stuben gearbeitet hat. Hier hat er auch seine Frau kennengelernt, die Sommeliere Ruth Weiß. Und die beiden haben geheiratet. Mit ihr gemeinsam eröffnete er das Landhaus Rüssel 1992 und hatte dort schon ein Jahr später einen Michelin-Stern oder Michelin-Stern. Wobei, es ist ja in Deutschland Michelin. Seit 1993 hat er also diesen Stern immer gehalten. Und wieder ein paar Jahre später bekam er auch zwei Söhne und eine Tochter, beziehungsweise seine Frau, nicht er. Aber er ist da mit leiden gegangen, sagt man ja so schön. Mhm. Die beiden Söhne sind selbst Köche. Beide haben auch tatsächlich eine Konditorlehre gemacht. Das ist ja auch ungewöhnlich.
Ja, beides, Koch und Konditor.
Koch und Konditor. Und die Tochter ist mehr im Marketing unterwegs. Und den Stern, wie ich sagte, hat er bis heute. Und jetzt sind wir bei diesem Thema. Dieses Landhaus Rüssel in Naurath im Wald hat einen Stern, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Und ist absolut eine Reise wert, weil diese beiden Herrschaften sind ja Gastgeber par excellence.
Das kannst du ja. Ja, ne? Das kann ich bestätigen.
Und das ist ja das Wichtigste.
Und die Söhne auch, ne? Absolut. Also nicht nur die beiden, sondern die Söhne auch.
Das ist die ganze Familie.
Die ganze Familie und auch die Angestellten. Ja. Das ist tolles.
Das ist heutzutage wichtiger denn je, zumal wenn du ein Restaurant hast, weit ab vom Feld oder
vom Schuss.
Dann muss man schon sich auf Gäste einstellen. Mhm. Das muss man machen. Das muss, wie wir ja eben gesagt haben, ein Gesamtkunstwerk sein.
Das ist übrigens auch ein Hotelbetrieb.
Absolut. Nochmal, ne? Ja, da kann man hinfahren, da kann man fröhlich sein und glücklich sein und die ein oder andere schöne Stunde verbringen, weil die beiden oder beziehungsweise die Familie, das ist wirklich Herzensmenschen. So, jetzt aber zu unserem Kochbuch.
Ja.
Er hat ja ein neues Kochbuch rausgebracht. Ich meine, ich hätte jetzt anrufen müssen. Ich habe auf 8 bin ich gekommen, wenn ich so durchgeblättert habe. Wikipedia bei ihm hört auf, also da sind nicht alle Bücher drin, müsste man auch mal aktualisieren. Und bei Amazon bin ich auch nicht richtig fündig geworden. Es ist auf jeden Fall das dritte im DK-Verlag, kostet 35 Euro und nennt sich Wilde Zeitenküche. Das, bitte? Was
guckst du? Ich habe nur geguckt, ob die Technik in Ordnung ist. Ob Monika arbeitet.
Ja, also Wilde Zeitenküche, das sicher nicht wegen der derzeitigen politischen Lage, davon gehe ich mal aus. Ja. Wohl aber, weil Harald Rüssel und seine Jägersöhne Jäger sind. Und Wild ganz groß immer auf der Karte des Restaurants steht oder zu finden ist. Vielmehr aber, denke ich, und so wird es sein, und so finden sich auch Hinweise im Buch, weil die Söhne nun einen Teil zu diesem Buch beigesteuert haben und einen großen Teil auch in der heimischen Küche beisteuern. Mhm. Natürlich, weil sie da kochen. Die jungen Wilden sozusagen. Und Harald selbst schreibt das auch im Einleitungsteil. Ich bin gespannt, schreibt er, Zitat, auf welche kulinarischen Pfade unsere beiden Söhne, sowohl Frederik als auch Maximilian, das Landhaus über die nächsten Jahre hinweg führen werden.
Die waren doch auch mal, der eine hatte doch im Elsass irgendeinen Gastronomie.
Nicht Elsass, in Luxemburg.
Luxemburg.
In Luxemburg, ja. Der Maximilian immer kocht in Luxemburg.
Aber Frederik, immer noch, ja?
Okay, immer
aber,
noch, ja. Konditorlehre, habe ich gesagt, haben die beiden Söhne gemacht. Mhm. Der eine war im Schloss Bensberg, hat er gekocht, gelernt. Und
bei Herrn Wissler, der jetzt zurückgetreten ist?
Ja. Und der andere, fragt mich jetzt nicht, wer von beiden was war, das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, bei der Frau Fuchs hier, die wir auch schon im Interview hatten.
Ach ja. Ne?
Gut. Frau Fuchs, wie heißt die mit Vornamen noch? Ich komme jetzt nicht drauf. War auch beim Sommerfest letztes Jahr bei denen dabei und hat da gekocht. Die machen auch jedes Jahr ein schönes
Victoria.
Sommerfest.
Victoria.
Vicky genau. Fuchs. Vicky Fuchs macht auch im Sommerfest dort. Da kann man sich auch anmelden. Das ist auch ein Füllhorn an Freude.
Diese das Fest. Macht Spaß. Draußen im Garten sitzt man auf langen Tafeln, lernt nette Menschen kennen. Eine vorgehende Band spielt leise im Hintergrund. Genau. Und das ist
sehr schön. Es sind am Ende in diesem Buch etwas mehr als 70 Rezepte geworden im Laufe der Jahreszeiten. So ist das Buch auch eingeteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist neu. Vorher waren das immer Vorspeise, Hauptspeise und so. Und eben die passenden Rezepte. Das heißt am Ende Wildkräuter mit Artischocken, Morcheln und Spargel im Frühling, Hasenrücken mit Brokkoli, Ceviche von der Bachforelle mit Kresse und Buttermilch im Sommer, Steckrübensuppe mit Kichererbsen und Curry, Rehleber auf Kürbisrisotto, du kannst es dir denken, das ist der Herbst und so weiter und so fort. Viel Wild, viel Gemüse, einiges an Fisch. Es ist eine regionale Küche.
Auch der Fisch?
Auch.
Okay.
Bachforelle.
Okay, gut.
Moselzander, alles regional. Und es ist ein regionales Kochbuch. Ob Wald, Wiesen oder Fluss, es geht eindeutig genau darum. Also wie ich sagte, ne, lokales Wild, es ist am Ende auch ein Rezept drin für einen Negroni aus dem Hunsrück mit diesem Waldgin und so, das er da hat. Außerdem bin ich ja auch ein großer Forellenfan. Also ich liebe die Forelle ja sowieso. Und da gibt es auch einiges. Leider, das muss ich jetzt auch mal sagen, muss man gleich mal einen raushauen. Ja. Leider ist nur ein Rezept von den Söhnen inspiriert, beziehungsweise deutlich markiert worden und gekennzeichnet. Nur eins leider, obwohl das ja die Harald Rüssel Söhne wilde zweite Küche ist. Rauchforellenstulle à la Fred, also à la Frederik. Das ist das einzige Rezept. Ich hätte mehr erwartet.
Ja, aber vielleicht waren die überall dabei, oder?
Das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Ich wünsche es mir, aber das kann ich nicht sagen.
Steht das nicht hinten drin im
Impressum? Nein, leider nicht. Das ist nur das eine, das die Rauchforellenstulle à la Fred, die habe ich auch gemacht. Lecker. Das ist das Einzige, so was die Jungs jetzt à la Fred beigesteuert haben. Dass sie daran beteiligt waren, davon gehe ich natürlich felsenfest aus, sonst würde das Ding nicht so heißen, wie es heißt. Ne? Und wenn wir schon bei den Dingen sind, die mir aufgefallen sind, die Einteilung in die Jahreszeiten sollte man nicht so stringent nehmen. Das liegt aber auch heutzutage wahrscheinlich an der Supermarktware, die ja sowieso auch immer alles da zur Verfügung hat. Ne? Mhm. Also es gibt Kohl, Waldpilze, Sellerie oder bunte Beeten im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Allein eingelegte Kirschen dem Winter zuzuordnen, fand ich ein bisschen...
Aber ja, weil sie halt eingelegt sind, ne?
Ja, das ist das Rezept für eingelegte Kirschen.
Ach so,
Ich muss mir erstmal Kirschen besorgen.
Ach so.
Ja, muss ich erstmal Kirschen besorgen. Ja, ist im Winter ein bisschen schwierig, aber hey, das ist ein kleines Zusatzrezept, muss man nicht überbewerten, ist vielleicht einfach der Einteilung geschuldet. Wer weiß, ob nicht das Lektorat da irgendwann auch gesagt hat, komm, die Kirschen, die bauen wir da hinten ein. Also das ist ja alles okay. Es sind spannende, weil zum Teil außergewöhnliche Rezepte, die man... an die man sich einfach heranwagen sollte. Also von hinten, es gibt so Kleinigkeiten, wo ich sage, ach guck mal, so Früchtebrot mit Feigen und Sultanin finde ich im Winter mega. So allein Käse, Früchte finde ich super. Easy peasy Rezept. Ich hab ewig so ein Ding gesucht. Alles in eine Form, backen, mehrere Tage durchziehen lassen, fertig. Oh, ja, gut. Geiles Ding. Einfach so als kleines.
Ja, ja, ja. Ne?
Moselzander mit Erbsen und Flusskrebs Bergamotte Soße, geschmacklich ganz weit vorne. Ja, viele Schritte. Aber
Fluss, was? Dann kannst du nochmal wiederholen.
Flusskrebs-Bergamotte-Soße.
Das ist Bergamotte
oder
dabei.
Bergamott.
Bergamott.
Ja. Mhm.
Okay, das ist aber nicht so regional, ne? Aber ist egal. Ist sehr lecker, sehr aromatisch.
Also jetzt fang nicht an und komm noch, wenn er Olivenöl nimmt. Die Oliven her?
Nein, gut.
Na, das ist ein bisschen, also...
Ja, ja. Ich finde Bergamott find ich großartig.
Ja.
Ja,
wer es nicht hat, nimmt eine Limette. Ne?
Ja.
Das ist das. Aber das schreibt er auch.
Ja.
Finde ich auch großartig. Man gibt Tipps und wenn du keine Dings hast, so. Und auch da ein kleiner Kritikpunkt muss auch hier sein. Harald Rüssel verwendet viel Stärke. Also Soßenbinderstärke, wie man immer das möchte. Auch hier bei diesen Erbsen. Jetzt möchte ich mich als passionierter Hobbykoch nicht über einen besternten Koch erheben. Mir ist es zu viel Stärke. Zumal dass die Sinnhaftigkeit für mich nicht gegeben ist. Also ich finde so Erbsen, wenn die mit Kaiserschoten blanchiert sind, dann würde für mich jetzt...
Macht da Stärke rein.
Nein, so. Dann kommt nochmal Fond rein Stärke rein, um das zu binden. Wahrscheinlich gibt das einen Glanz, wie auch immer. Diesen Schritt habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, ich habe die blanchiert, die sind super, da kommt sowieso auch Minze rein, aber ich habe da einen Stich Salzbutter reingemacht, habe das ein bisschen in der Sauteuse sortiert, wie auch immer. Dann ist das geschmackig auch gut. Da brauche ich jetzt nicht nur extra das nicht. In der Sterneküche ist das vielleicht was anderes. Aber als Koch, der bei Dieter Müller gekocht hat, der ja per se von sich selber sagt, dass Mehl, Stärke und solche Sachen nur in seinen Backwaren Platz finden und nicht in der Küche, da diesen Kritikpunkt muss man sich schon gefallen lassen. Ne?
Ja.
Und auch ein bisschen viel Zucker. Das ein oder andere Mal, das liegt aber an den Konditoren. Ich habe gelernt, Zucker macht haltbar, also hau den Zucker rein. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal bei uns gesagt hat, wo wir irgendwas mit Erdbeeren, also da kann man ruhig bei 500 Gramm Erdbeeren kommen, hau 300 Gramm Zucker rein. Ne?
Ja, das sehe ich auch.
Lecker.
Das ist lecker.
So,
ist lecker.
Auch da, also die Topfenknödel mit dem Rhabarberkompott, wirklich tolles Rezept auch, schön, passt jetzt in die Zeit, weil wir haben gerade Rhabarberzeit. Da haut er in die Knödel 120 Gramm Zucker rein, bei 250 Gramm Quark find ich ein bisschen drüber.
Ja, ist lecker.
Ja, sagst du.
Also ich mag's.
Ja, ist okay. Also steht im Rezept, kann man machen. Wer es reduzieren will, reduziert's. Ich hab's reduziert. 500 Gramm Rhabarber und 250 Gramm Zucker finde ich auch zu viel. Habe ich auch nur die Hälfte gemacht. Hat genauso geschmeckt. Ich mag das Säure-Süßspiel, aber nicht, wenn es so übertrieben ist. Aber wie gesagt, hey, das ist mein Geschmack. Ich bewerte das nur dahingehend, dass das so ein bisschen so. Aber und selbst so Gerichte wie selbstgemachte Gnocchi mit Trauben- und Rieslingkraut, super. Sommer. Apfel-Kohlrabi-Salat mit Ziegenkäse und Schnittlauchöl.
Oh, klingt gut.
Das ist gerade so ein Trend, ne? Auch diese Öle, ne? Dass alle in den Rezeptbüchern ihre Öle drin haben. Aber macht er gut, super. Königsberger Klopse vom Wild mit Kräuter, Kapernsoße. Bezaubernd schön. Wahrscheinlich, da nimmt er die Hälfte Schweinehack, also Wildhack und Hack, auf jeden Fall Hack.
Ja, Hack.
Der Gamechanger hier, oder das, wo ich gesagt habe, ach guck mal, das ist so ein Twist, das gibt so einen geschmacklichen Sauerteigbrot rein. Und nicht einfach nur Dings.
Toastbrot.
Brösel. Ja, es gibt einen Geschmack, so ein anderes Ding. Also, was die Zutaten angeht in diesem Buch, weil wir haben, Sterneküche und so weiter und so fort. Ja, es ist alles regional. Gut, sprechen wir von Olivenöl und solchen Sachen, wollen wir nicht, ne? Aber der hier nachkochen möchte und auch sehr regional bleiben möchte, der muss also doch mal auf die Suche gehen oder sich auch in den Wald begeben. Bucheckernöl findet man ja nicht.
Oh.
Genau, mal eben so.
Ja.
Wildleber sollte man auch einen guten Draht zu seinem Jäger haben.
Ja.
Ne, so Innereien die gibt es glaube ich nicht bei uns im Handelshof. Da muss man gucken, das ist schon schwieriger.
Ja,
Fichtensprossen, frisches Heu.
Ja,
finde ich.
Also Heu kann man, glaube ich, es gibt so Meerschweinchenheu, gibt es auch in Bioqualität.
Ja.
Das kann man im Tierhandel kaufen. Und Fichten muss man selber ernten.
Freunde, macht euch auf die Suche nach den Dingen, die man braucht. Das Schöne ist, man kann es ja auch immer austauschen.
Man kann auch direkt das Meerschweinchen mitnehmen und
peruanisch. Oder noch viel mehr, man fährt einfach nach Naurat im Wald und lässt es sich machen.
Ja.
So. Genau. Oder nimmt da, sag mal, hast du ein bisschen Heu da? Harald, gib mal her. Ich würde zu Hause gerne mal ein bisschen was machen.
Ja.
Die wilde Zeitenküche, ist wildlastig. Das ist aber auch die Handschrift oder die Leidenschaft der Rüssels und derer Söhne geschuldet. Und das ist auch gut so und das ist das, wofür sie brennen. Es ist ein sehr, und was mir auch gefällt, was ich sagen muss, also diese regionale Küche, das mag ich sehr. Das ist, ich finde, gerade wenn man so ein Restaurant hat oder ein Landhaus mit Hotel natürlich, wie wir gerade sagten, weit ab vom Schuss, musst du dich spezialisieren. Und Harald hat mir vor ein paar Jahren, wo wir da waren, wo wir auch mal ein Interview gemacht haben, hat gesagt, natürlich kommen die Menschen und wollen eine Jakobsmuschel und ein Rinderfilet. Und dann hat er gesagt, das macht er dann natürlich, das hat er ja auch da. Ne? Ich bin gespannt, wie die Söhne das machen, weil Ich finde diese Spezialisierung zu sagen, hey, warum muss ich auch noch eine Jakobsmuschel anbieten? Warum muss ich denn da, die kommen doch nicht zu mir, wenn ich doch Jäger bin, warum kommen die zu mir wegen einem Rinderfilet? Was soll das? Ne? Ich finde diese Spezialisierung super. Ich würde sie weiter ausbauen. Ich mag das sehr. Mach doch mit der Forelle, bietet er ja auch an, ein Ceviche und so weiter und so fort. Aber mach doch mehr aus diesem Zeug. Es gibt doch Forellenkaviar. Es gibt doch viele Dinge, die man bis zum Exzess treiben kann. Also wir haben es ja von den Norddeutschen von Kopenhagen oder von Dänemark. Die Köche machen es ja einem vor. Spezialisiert, das kann doch nur die Zukunft sein, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, es hat immer mit Marketing zu tun. Er wird da in dem Umkreis seine Stammkunden haben. Mhm. Und die wollen wahrscheinlich, Wild ist ja immer noch so ein bisschen speziell und nicht jedermanns Sache.
Ja, sagt er selber, ist das beste Fleisch. Ja. Ne?
Er hat ja zwei Restaurants, er hat ein kleines, so eine Stube und sein Gourmet-Restaurant. Mhm. Ne? Vielleicht müsste der damit in der Stube anfangen und keine Ahnung, ich bin kein Gast.
Ja, wir sind ja auch nicht die Marketing, das ist seine Tochter. Die könnte ihn ja da unterstützen. Aber ich finde, wenn man das bis zum Exzess treibt und sagt, pass mal auf, wir machen tatsächlich regionale Küche. Mhm. Er macht das ja mit seinem Gin und so vielen anderen Sachen. Ja, diese Schnäpse, es ist ja alles da.
Ja.
Auch die Winzer, es ist ja alles, die würden sich ja freuen, glaube ich. Es ist ja auch so, dass es leider im Moselgebiet nicht so ist wie in der Pfalz, dass du an jedem Ort gut essen kannst. Das ist ja in der Mosel, ja, es gibt da auch Sterne-Dings, gerade hier Peaceport und so und auch bei ihm natürlich oder Dreis, Sonora.
Ja, aber das ist viel so Touristenfallen, ne?
Es sind wahnsinnig viele Touristen, ja, oder Trier selber hat jetzt kulinarisch, finde ich jetzt nicht so.
Oh, da hast du jetzt bestimmt Zuschriften von Trier bekommen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ja jahrelang da gewohnt, aber ich finde, das Moselgebiet ist nicht so wie in der Pfalz, wo du sagst, so, ich gehe da in die Weinschenke und da kann ich lecker und hier und hier und hier. Das ist leider nicht so. Das ist so ein bisschen, gerade deswegen finde ich so eine Spezialisierung nicht schlecht. Aber zurück zum Kochbuch. Gut gelungen, regionale Küche, hat mich voll abgeholt, sehr wertig, weil auch haptisch, dicke Seiten, tolles Papier, regionales Buch, will uns zur Regionalität erziehen, das auf eine sehr liebevolle, bildgewaltige Art, tolle Szenen von Jörg Lehmann aus Berlin, das ist der Fotograf, der hat auch schon andere Kochbücher wunderbar in Szene gesetzt. Ich finde es großartig, schönes Buch, hat mich abgeholt. Kann ich sehr empfehlen. Wild, Wald, Genuss war das letzte. Das hat mich mehr abgeholt. Also Wilde Zeitenküche. Okay. Das jetzige ist richtig gut.
Da musst du dem ja mehr Kochpots geben.
Das ist so. Ich gebe diesem Kochbuch, wir vergeben Kochpots von 0. Das ist natürlich ganz übel. Das wollen wir nicht. Und 10 ist super. Ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots.
Sehr gut. Sehr gut.
Ne? Grüße gehen raus.
Grüße gehen
an
raus.
Alle, die daran mitgearbeitet haben.
Dann kommen wir doch mal direkt zum Check 2, oder?
Ja.
Check 2.
Und ich fange mal ein bisschen anders an als sonst, weil ich sag mal direkt am Anfang, Dirty Bistro ist für mich jetzt schon eins der Kochbücher des Jahres.
Ja, aber das Jahr hat ja noch nicht mal richtig.
Ich weiß, trotzdem. Ah, okay. Trotzdem.
Gut, jetzt, dann machen wir den Sack zu. Ne?
Warum?
Ne? Soll der noch kommen?
Gehen wir mal rein, wie man so schön sagt. Ne?
Gehen wir mal rein.
Das ist natürlich, muss ich sagen, das ist ja wie alles bei uns eine sehr subjektive Meinung.
Absolut.
Ne? Alles. Unsere Meinung, und ich kann mir gut vorstellen, dass einige gibt, die mit diesem Buch vielleicht weniger anfangen können oder wollen. Es könnte schon ein bisschen polarisieren, aber gerade das finde ich ja gut. Aber jetzt dann doch eins nach dem anderen. Erstmal der Autor. Willst du mal reinschauen?
Ja, ich möchte natürlich ins Kochbuch des Jahres reingucken.
Ja,
klar.
komm ich später zu. Erstmal der Autor. Max Struhe ist Sternekoch, Autor, Kolumnist für den Spiegel, Podcaster und regelmäßiger Kitchen Impossible Gast. Wurde 82 in Bonn geboren und führt seit 2015 gemeinsam mit Ilona Scholl das besternte Restaurant Toulouse-Lautrec. Ich muss mich bemühen. Toulouse-Lautrec. Ja, nicht Toulouse-Lautrec. Ist auch anders geschrieben.
Okay.
In Berlin, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, da er während der Corona-Pandemie die Kochen für Helden-Aktion aus der Taufe hob. Das waren damals Gastronomen beziehungsweise angefangen, die haben ihre Lagerhäuser und so leer gekocht und das damals Krankenhauspersonal und anderen Helfern serviert. Mhm. 2022 veröffentlichte er sein Buch Kochen am offenen Herzen. Das war so eine Autobiografie. Und jetzt im Frühjahr erschien sein erstes Kochbuch Dirty Bistro. Außerdem ist er passionierter Fotograf und hat tatsächlich die Fotos seines Buches alle selbst geschossen, bis auf zwei, drei ganz wenige Ausnahmen, Porträts von ihm und seiner auch von seiner Mitautorin. Und den Fotos sieht man das an und das ist hier absolut als Lob zu verstehen. Denn die sind, wie ich finde, doch tatsächlich irgendwie anders als so normale Fotos. Sie haben schon alle so eine unverkennbare Strohhandschrift. Die sind so eher rau, aber dann doch irgendwie sinnlich. Die sind irgendwie nah dran am echten Leben und haben nicht so diese sterile Fine-Dining-Ästhetik. Ich finde die absolut großartig. Mhm. Viele, viele Fotos sind extrem reduziert. Und andere sind wieder sehr provokant inszeniert. Zum Beispiel gibt es da hinten ein Dessert, da lehnt eine Zigarettenkippe dran. Oder hat so gerade aufgeschlagen, das war das erste. Es war ein Lammrippchen, da ist so ein aufgeblasener schwarzer Latexhandschuh voller Soße, liegt daneben. Zu diesen Motiven gibt es tatsächlich eine Hintergrundgeschichte. Dazu gleich mehr im Interview. Also die haben alle, da gibt's eine Story zu. Das übrigens das Handschuhfoto, wo du jetzt gerade O sagtest, das war das erste Mal, dass ich bei einem Foodfoto, also beim ersten Durchblättern, als ich das gesehen habe, musste ich tatsächlich das erste Mal lachen. Ich fand das echt lustig. Irgendwie fand ich das sehr überraschend lustig. Ich fand es cool.
Hat dich abgeholt.
Hat mich abgeholt.
Toll. Ja. Das finde ich schön. Mag ich
schon. Also, polarisierend, provokant. Aber das macht ja vielleicht auch so ein Stück weit einen künstlerischen Anspruch
aus. Ist ja auch Berlin, ne?
Ist ja auch
Berlin. Das ist Berlin.
Ja, das ist Berlin.
Das ist Berlin, immer.
Weil einfach nur schön ist ja nah dran an langweilig auch.
Da dran jetzt, ist nicht drin. Ne?
Ja, da, ja.
Oh Gott. Das ist jetzt Let's Dance-Sprech.
Okay, ja. jetzt hast du das Zigarettenkippenfoto gerade.
Das heißt Zigarettenkippenfoto. Ich kenne diese Teller, diese Glasteller.
Ja.
Die sind aus den 70ern oder
ja, also einige alte Teller. Sind alle Teller. In seiner Wohnung, damals noch über dem...
Es ist so krass, wenn ich habe jetzt dieses Buch empfohlen von Harald Rüssel, ja, Mosel und so, mit auch wunderschönen Tellern, also ganz tolle, auch moderne Teller, also auch da sind moderne Teller auch angekommen, also farbige und dieses Craftsmanship, wie man so schön sagt. Und hier so dirty, das ist schon eine ganz andere Schlag.
Ja, ne? Er hat einfach geguckt in seiner Wohnung, hat er das alles geshootet und hat einfach geguckt, was er gerade da hat.
So. Da siehst du mal, aber
das ist auch so ein bisschen Flohmarktware dabei. So ein bisschen.
Aber das ist doch das, was wir, es gibt natürlich hier auch die teuren, die teuren Teller, gibt es auch. Aber da haben wir es doch, wie facettenreich diese Sterneküche ist. Ne?
Ja, genau. Naja, ich glaube, unten wird anders serviert als die Oma-Teller, gibt es wahrscheinlich nicht im
Natürlich nicht.
So. Ah, also polarisierend ist das schon, ne? Aber das heißt ja auch meistens, geht das ja einher mit emotional. Und dieses Buch ist sehr emotional, auch wenn das jetzt gar nicht so vordergründig daherkommt, aber das merkt man an, auch an den Gerichten, aber zu denen gleich mehr. Das Cover vorne drauf ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dazu gibt es auch eine Geschichte, auch gleich im Interview dazu. Diese Mittelfingerpose, die bekannte, ist ja doch ein bisschen abgegriffen, weil da dann doch irgendwie jeder Zehnjährige auf dem Schulhof damit rummacht, aber gut. Das Layout ist neben den herausragenden Fotos auch top, wie ich finde. Die Rezepte sind sehr klar, verständlich, zurückgenommen, aufs Wesentliche beschränkt. Da gibt's so im Layout so manchmal so ein paar comichafte Störer. Das bricht ganz schön die sonst sehr klare Ästhetik. Neben den Rezepten gibt's noch 6, wie ich finde, sehr lesenswerte Essays der renommierten Kochbuchautorin, Journalistin und Agenturinhaberin Antonia Wien. Die haben alle so einen hintergründigen Humor, aber doch eben auch Relevanz. Da gibt es auch Strohsche Mutfotos zu diesen Essays und die sind auch herausragend. Jetzt mal zu den Rezepten. 6 Kapitel gibt es insgesamt. Street Food, Classics, Not Classic. Classics, Guilty Pleasure, also geheime Vergnügen. Sweets, Süßes halt, Desserts und Grundrezepte. Beim Street Food, da ist übrigens auch noch anzumerken, viele verbinden ja Street Food mit einfach. Ne? Denken ja, Street Food sei einfach, aber das kann natürlich sein, trifft ja aber oft nicht zu. Da wird ja oft vielmehr ja in so ein Gericht angeboten, womöglich schon seit Jahren oder Jahrzehnten, aber eben nur ein Gericht. Und das dann halt in Perfektion. Was guckst du jetzt wieder?
Ich glaube, das ist ein ganz anderes Ding. Also was? Ich glaube, dass er das einfach satirisch überhöht hat.
Nein, das ist ja, ja schon, das ist ja so lecker, weiß hier, das habe ich zum Beispiel
Garnelentoast.
Garnelentoast.
Ja, aber
ja, zum Beispiel, aber zum Beispiel ganz erste, es fängt ja an zum Beispiel mit ja. Lobster Roll. Ne?
Ja.
So, das sind Hummerschwänze und da machst du auch den Brioche, den Roll machst du auch selber. Ne? Mhm. Da gibt es die Lammrippchen mit dem Handschuh. Ne? Mhm. Dann gibt es zweierlei Pizza. Das hat jetzt aber mit einer klassischen Pizza wenig zu tun. Da werden Hefeteigkugeln frittiert, eine Kuhle reingedrückt ja. und dann einmal mit einer Bechamel und Käse gefüllt und ein anderes Mal mit einer Kimitsu, das ist so eine japanische Hollandaise, ja. Thunfisch-Tatar und Kaviar gefüllt. Den Garnelentoast, den habe ich auch gemacht, der wird frittiert oder Shrimps in Öl mit Steamed Buns gibt es hier auch. Mhm. Bei Classics Not Classic, das sind Klassiker mit so einem deutlichen Twist. Da haben wir zum Beispiel ein Lachs-Ceviche mit Kumquat und Estragon, ein Caesar's Chicken, die Mayo, Parmesan-Mayo macht er dazu, die ist grandios. Eine Scholle Pilpil, also man kennt ja Pilpil so als Tapas, ne? Das sind meist diese die Garnelen, die so gebrutzelnd auf den Tisch kommen in Chili-Knoblauchöl. Und er macht halt eine Scholle in diesem Chili-Knoblauchöl. Da gibt es ein Kalbscordon Bleu mit Gruyère-Sauce und Kalbsjü und Austern mit Nduja, Parmesanschaum und Spinat. Auch spannend. Nduja ist so eine aus Kalabrien, also italienische weiche Wurst, die ist ein bisschen vergleichbar mit der Sobrasada.
Mhm. Also eine Fettwurst.
Genau. Fettwurst, nennst du das? Wurst ist ja immer fettig. Das ist eine weiche Wurst. Eine Streichwurst.
Ja, aber das ist schon ordentlich fett. Also
ja gut, aber jede Wurst hat
ja, aber
hier ist mal extra.
Also eine Sobrasada, ja. Wenn du die einfach so draufstreichst, da haust du dir mal eine richtige... Kenner das, ne?
Ja.
Lassen die aus und ja. Dann kommt das Fett, kannst du dann was anderes mit ja. anbraten oder kannst was oder machst beispielsweise ja. Bohnensuppe und nimmst dann dieses Fett so als Aromat obendrauf. Sowas ja, aber das, so wie Pinkel, ist ja auch ja. eine Fettwurst.
Ja, oder du machst da draußen Parmesanschaum und so. Besprühst damit Austern.
Genau.
Das geht auch.
Das kann man machen.
So, dann gibt es Kalbskotelett Parmigiana. Das ist so einer seiner Lieblingsrezepte, hat er aus New York mitgebracht. Mhm. Das ist quasi ein Kalbskotelett als Pizza. Da wird ein Kalbskotelett am Knochen ein bisschen plattiert und paniert. Mhm. Und dann macht er drauf eine sehr feine Tomatensauce und Burrata und Basilikum drauf. Sagte er mal scherzenshalber, das ist doch die beste Pizza, die es gibt. So. Sehr lecker, habe ich auch gemacht. Wunderbar. Da gibt es noch einer der wenigen vegetarischen Gerichte im Buch, Nussbutterlauch mit Haselnussmayo und frittierten Kapern. Oder gelbe Beete mit Meerrettichsoße, rote Beetelack und Dillöl. Das ist eine ganz tolle Präsentation, das muss ich unbedingt mal machen. Da wird aus der Beete so ganz lange Bahnen geschnitten und aufgerollt. Das sieht ganz toll aus, da hast du es gerade
ja.
offen.
Na, siehst du?
Ja, bei den Classics, also den Klassikern, gibt es zum Beispiel eine Sauerkrautsuppe mit Blutwurst. Tatsächlich mit einem Rezept für selbstgemachte Blutwurst, kann man natürlich auch kaufen. Dann, was haben wir dabei? Coq au vin gibt es da mit tatsächlich Red Bull als Zutat für die Traubenbeilage. Mhm. Als Würzmittel, soll sehr lecker sein, habe ich noch nicht probiert.
Das schmeckt dann nach Gummibärchen, ne?
Ja, aber es hat so eine, es wird ja so viel nicht, ja genau, hat so eine Süße, ja. genau. Mhm. Oder tatsächlich macht er auch eine Kalbskopfterrine.
Oh,
oder
hast du die Sauerkrautsuppe mit Blutwurst gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Oh, das muss ja lecker sein, oder?
Ja, ja habe ich auch gerade gesagt. Da wurde ja, ist ja ein Rezept für selbstgemachte Blutwurst dabei. Ne? Ja. Für die Leute, gut, die
das
Lust
kann man
haben.
Machen.
Muss man nicht.
Muss man nicht.
Ja.
Nein, die Sauerei, das tun sie sich nicht an.
Kalbsbries macht er auch mit Erbsen und Morcheln.
Er macht Kalbsries. Ach so, er ist Gericht, Entschuldigung.
Nein, nein, das bringt er nicht selber zur Welt. So, dann wird es richtig genussig mit den Guilty Pleasures. Brie Brûlée gibt's das, quasi ein Ofenkäse aus dem Brie halt, ne? Ein ganz, das ist schräg, Fischkotelett im Bierteig mit Muscheltoffee. Das ist wirklich ein Muschelfond einreduziert mit Zucker, Sahne und Butter. Ne? Wird dann hinter, kommt über den Fisch, über den Backfisch rüber. Mhm. Das ist so schräg, das muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Mhm. Da gibt's Burrata mit Lavendel und Pfirsich, Gnocchi, Cacio e Pepe, das ist relativ normal, sag ich mal. Pulpo, Gochujang, das ist diese koreanische Chilisauce.
So ist's.
Zum Schluss haben wir die Sweets. Da gibt es einen Hot Chocolate Marshmallow zum Beispiel. Das ist eine Schokoladencreme und macht wirklich einen selbstgemachten Marshmallow, wird draufgesetzt und abgeflammt. Île flottante mit Blaubeersoße. Das habe ich gemacht. Das ist ein tolles Dessert. Einfach und sehr gut vorzubereiten. Also wenn man mal viele Gäste hat oder sowas, das ist ein tolles Rezept. Da wird einfach eine quasi eine Creme anglaise, heißt das, beziehungsweise es ist eine Vanillesoße.
Ja, so wie bayerisch Creme.
Ja, eine Vanillesoße mit einem Eigelb mehr, dass es so ein bisschen fester ist. Mhm. Und dann eine Blaubeersoße aus Blaubeeren halt. Ne?
Verrückt.
Und rum, genau. Mhm. Und dann kommt die Ill, die schwimmende Insel, obendrauf. Das ist aufgeschlagenes Eiweiß mit Zucker, die in Milch gegart ist, so als Nocke obendrauf. Das ist ein sehr schönes Dessert. Macht
das haben wir ja bei Franz Keller in Perfektion gelernt.
Ja, das stimmt. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, es gibt ja viele Rezepte, wo du, wenn du zu viel Eiweiß über hast, was ich auch per se in meiner Bäckerei immer habe, das hebst du ja auf, das hebt ja ewig.
Ja, ja.
Das kannst du ja wirklich lange aufhaben im Kühlschrank. Und dann kannst du sowas machen. Oder du machst halt Madeleines zum Beispiel.
Oder Baiser.
Oder
gibt's so.
Oder
Île flottante.
So nämlich.
Na? Und hier zum Beispiel einen Thermomix zu besitzen, ist ja auch bei diesem Rezept, ist, da muss wieder, was hast du eigentlich gegen so eine Küchenmaschine?
Oh Gott, wenn ich das schon höre.
Warum?
Na, ist alles gut, ich mag ja den Thermomix.
Triggert dich eine Küchenmaschine? Kann dich triggern, ne? Das ist so, als wenn du sagst KitchenAid und ich sage, oh Gott, eine KitchenAid.
Was soll denn dieser Sprech
Weil du immer, sobald ich mal sage Thermomix...
Fühlst du dich jetzt gut dabei, mich hier zu dissen?
Nein, ich disse dich. Du disst mich. Du machst...
Du hast doch
Evil Eye Rolling. Evil Eye Rolling.
Du disst mich hier.
Das Ding zu besitzen ist bei diesem...
Ich kenne Menschen, die kochen mit diesem Thermomix.
Ja, ist doch...
Alles.
Ja.
Also die da unten rührt sich eine Suppe zu Tode, oben drüber gart der Fisch und ganz oben die Kartoffeln werden noch gedämpft. Ja. So, das mag ich nicht.
Nein, das musst du ja auch nicht machen.
Das mag ich nicht.
Du musst das weder machen
noch
musst das
essen. Und ich möchte auch nicht zu diesem Thermomix treffen gehen oder sowas.
Das tue ich auch nicht. Kauft euch einen alten, gebrauchten Thermomix,
okay, also großartige
Küchenmaschine.
Dann müsst ihr da nicht zu diesen Treffen hingehen, wenn die dann alle da sitzen und sich feiern.
Ja, und das Gerät kommt öfter vor in diesem Buch.
Schön.
Und aber immer mit Anleitung, wie es ohne geht auch.
Mhm. Gut.
Er macht dann auch hier ein Ingwer-Eis mit Rhabarber oder eine Schuhcreme Brûlée. Das ist das Gericht mit der Zigarettenkippe auf dem Foto. Das sind so Brandteigkugeln mit Vanillecreme gefüllt. Zum Schluss die Grundrezepte. Ein Grundrezept für Kräuteröl. Ne? Natürlich ein Crispy Chili Öl. Das muss man ja gerade zur Zeit in jedem Buch haben. Ist das bei dir auch drin?
Nein, es gibt kein Crispy Chili Öl.
Okay.
Harald, hallo, wo ist denn eigentlich dein Crispy Chili? Hat denn nicht jeder ein Crispy? Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du da in Naurat, da ist man nicht Crispy Chili Öl.
Ja, mag sein.
Das ist man nicht. Ja. Da ist man gesetzt. Gut. Da geht man sonntags auch zur Kirche und so. Das macht man nicht mit Crispy Chili.
Also, was macht dieses. Also, was hat ein Crispy Chili Öl mit Kirsch?
Na, ich. Also,
okay, ist egal.
Wo wir damals, das ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich, ne, wo Tim Melzer sein 24-7-Kochbuch vorgestellt hat, das war unsere erste, vor 2 Jahren war das schon oder 3, unser erstes Zusammentreffen mit Crispy Chili Öl. Da hatte das live vor am Publikum gemacht. Ja, ja. Da war das ein Brüller. Mhm. Es war wirklich geil. Es kam dann an den Tisch für alle, das war ein Brüller. Und das war ja auch, das ist Berlin, das ist Hamburg. Ne?
Ja.
So. Und dann gab es da, was gab es dazu? Eine geile Nudel und so, einfach mal so auf dem Tisch. Mega, so. Ja, das ist, ne?
Ja, jetzt im Moment ist es tatsächlich in jedem Buch drin.
So.
Aber ist ja auch lecker. Ich mag es
ja.
So.
Aber ich wüsste, mir würde jetzt spontan kein Gericht einfallen bei wilde Zeitküche, wo ich nochmal so ein Chiliöl drüber mache. Nee.
Was
ich glaube, das gibt es nach Feierabend für alle.
Okay.
Das ist
das. Ja, das mag sein. Ne?
So Perso.
Essen. So eine Nudel.
Komm, Freunde, jetzt machen wir mal lecker.
Was macht jetzt für mich dieses Buch zum Kochbuch?
Da bin ich jetzt gespannt.
Des Jahres?
Jetzt kommt's.
Naja, es
Freunde,
ist
jetzt bitte aufzeichnen, ja, ja, starten.
Es ist nicht das vollständigste und jetzt nicht das didaktischste und nicht das zugänglichste. Aber das hat Haltung, es hat Ton, das ist emotional, das ist persönlich. Das ist ein Buch, was ganz klar sagt, Genuss ist König, nicht Diät, nicht Trend, nicht Instagram-Optimierung. Das schert sich nicht um Konventionen oder um Moden oder ausgenommen das Crispy Chili Öl jetzt. Und das gerade dadurch, dass es nicht sich um Moden schert, wirkt es halt extrem modern. Das ist alles machbar. Zum Teil sind die Rezepte wirklich eher einfach, ne? Also so ein Ofenkäse oder so mit zweierlei Dip, das kriegt wirklich jeder hin. Zum Teil auch recht aufwendig. Da sind auch Originalrezepte aus dem Toulouse mit dabei. Also auch die zum Beispiel Jakobsmuschel XO, die wurde lange serviert. So einer der Jakobsmuschel ist ja so einer der Signature Dishes da. Aber mit ein bisschen Erfahrung und Passion bekommt man das zu Hause
und
wirklich
hin. Wenn einer Passion hat.
Ja, dann bin ich das.
So.
Das ist jetzt, wie wir es eingangs schon sagten, ist jetzt keine Sterneküche, für die man eine Küchenbrigade bräuchte, sondern eine, die dann auch tatsächlich nahbar bleibt. Das kriegt einer alleine hin, wenn man Lust hat. Warnung hier, die Zutaten sind schon mal exklusiv. Da wird Kaisergranat, Hummer, Kaviar, Austern, Thunfisch verwendet oder auch bei den Kleinen. Da muss man auch mal schauen, dass man die bekommt. Juso-Saft, die gerade schon erwähnte Nduja, Seeigelrogen, gepuffter Quinoa oder Bergamottpüree muss man dann vielleicht noch mal bestellen, wenn man das...
Gepuffter Quinoa steht bei Alnatura.
Okay, ist das so? Ach stimmt, jetzt wo du das sagst. Stimmt, habe ich auch schon gesehen.
Gibt's.
Jetzt.
Ne? Müsste ich mir jetzt das Rezept angucken, weiß ich immer nicht, ob das Sinn macht.
Das
es gibt ja so vieles Gepufftes. Ne?
Ja, das Bergamottpüree, gibt es das auch bei Alnatura?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich steht das im Regal neben dem Bucheckernöl.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Genau.
Aber es gibt auch wirklich viele Gerichte, deren Zutaten man in einem, nicht in einem, sondern in jedem gut sortierten Supermarkt findet. Eines muss man aber auch ganz klar sagen, das ist kein Buch für Vegetarier. Also Fleisch ist schon sein Gemüse und Fisch und Seafood
Alter,
auch.
Das ist wilde Zeitenküche auch.
Ja, wer damit leben kann, dass das schon tierlastig ist, der entdeckt hier wirklich eine Menge Inspiration und Ideen. Also für alle, die sich darauf einlassen können und wollen, unbedingt kaufen. Das ist, wie du so gerne sagst, ein Füllhorn. Ist also eine
an Freude.
Ein Füllhorn an Ideen und tollen Rezepten. Die machen schon auch alle Sinn und so, wo du sagtest, du musst gucken, wo die gepuffte Buchweizen, das macht schon alles, das sagt man gar nicht, ne? Das ergibt Sinn, so sagt man es richtig. Ne? Das macht Sinn, das ist falsch. Ne?
Ja, das ist falsch. Ja,
genau. Aber es ergibt alles Sinn. Für alle anderen einfach mal in die Hand nehmen und die Fotos schauen oder die Essays lesen. Das ist so ein, das lohnt sich auch. Ne? Das sind 84 Rezepte auf 231 Seiten. Das Ganze kostet 27,99 Euro.
Guck mal.
Das macht einen guten Schnitt von 33 Cent pro Rezept.
Er hat es ausgerechnet, Freunde.
Ja.
Mann, du hast es doch verlangt.
Du verlangst
ich hatte es letztes Mal, habe ich gefragt, müsste man mal wieder machen. Ja. Aber ich finde das ja Quatsch, also, als wenn sich danach jemand richtet. Aber bitte. Das ist
so, aber ja, 33 Cent.
Ja, aber was anderes, jetzt haben wir zwei fleischlastige Bücher tatsächlich.
Ja, so ist das.
Also hier sind natürlich auch vegetarische Rezepte drin, aber im Grunde ist das natürlich eine fleischlastige Küche. Muss man sich da heutzutage immer noch, nein, ne? Das ist dieses, ach, wir sind alle so Veganer und so, das ist gerade, fährt sich gerade wieder zurück.
Wir haben ja eine Menge, weiß ich, hatte ich auch das Gefühl, aber uns wurde ja gesagt, dass dem nicht so ist. Das ist immer noch, ich hatte ja mit der Stefanie Brandstetter gesprochen und die sagte ja auch, Gemüse ist immer noch das, was sich zurzeit sehr gut verkauft.
Ja.
Insofern nehmen wir das einfach so, wie sie sagt und ich weiß es nicht, kann ja jeder selber entscheiden. Wir haben ja eine Menge gemüselastige Bücher bei uns.
Absolut.
Ne? Heute mal ein kleiner Fleischeinschub.
So nämlich.
Ne?
Muss man sich auch nicht schämen für, ist ja Quatsch.
So. Ich habe mich Leider warst du nicht dabei, du warst mal wieder terminlich verhindert.
Das ist so, aber du möchtest doch vielleicht erstmal sagen, wie viele Punkte du diesem, diesem besten für dich schon jetzt abschließend, du machst das Jahr jetzt schon zu.
Einer der, habe ich
einer
gesagt.
Einer der besten, so bitte.
9 von 10 Kochpots.
Guck gebe mal ich hin. Einer an.
Ja. Hat mir wirklich Spaß gemacht, da will ich noch viel draus kochen. Wenn ich gar alles einfach.
So, das sollten wir mal machen.
Alles.
Jeder sollte mal so ein Kochbuch von vorne bis hinten durchkochen.
Ja. Vielleicht.
Vielleicht wäre das mal eine Challenge.
Das gab es schon mal. Es gab doch diese amerikanische. Ach Gott, fühlt sich jetzt.
Nee, aber gesundes Halbwissen. Sollte man mal machen.
Es gab so Challenges, gab es schon. Komplette Werke durchkochen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das. Naja, gut. Also ich habe mich mit Max Strohe unterhalten.
Das ist so.
Und es war ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Und ich höre aufmerksam zu.
Ja, ich hoffe, dir macht es auch so viel Freude und euch auch, wie ich hatte bei dem Gespräch.
Dann viel Spaß.
Das Interview.
Willkommen im Kochbuchcheck Podcast. Heute wird's schlotzig, laut, lecker, ziemlich dirty, vielleicht mal schauen. Denn bei mir, bei uns ist jemand zu Gast, der die deutsche Spitzengastronomie einmal kräftig durchgerührt hat. Sternekoch, Kolumnist, Autor, Podcaster, TV-Star, was auch immer. Und eben, und darum soll es heute gehen, frisch gebackener Kochbuchautor vom Dirty Bistro. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Max Strohe.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erstmal fangen wir doch mal an, vorne mit dem Cover. Erstmal prangt da ein ordentlicher Mittelfinger drauf. Für wen ist der? Muss ich das persönlich nehmen?
Nee, das ist nicht für die Lesenden, auch nicht für die Leute, die sich dadurch abschrecken und es deswegen nicht mehr lesen, das Buch. Ich habe ein T-Shirt an, auf dem steht No One's Thinking About You oder irgendwas in diese Richtung geht. Das ist von einer berühmten britischen Fotografin designt, die heißt Nadia Lee Cohn.
Okay.
Ich habe dieses Foto einmal gepostet und dann gab es irgendwie so ein paar Leute, die irgendwie geschrieben haben, es sei ein Damen-T-Shirt, das könnte ich mir nicht erlauben, das zu tragen, das würde zu sehr auftragen. Und es ist halt auch ein Spiegel-Selfie. Es ist ein Spiegel-Selfie gemacht, also letzten Endes gilt dieser Mittelfinger mir.
Okay.
Und ein Stück weit entfernt auch den Leuten, die meinen, man könne als Mann keine Damenkleidung tragen.
Okay. Das fällt aber nicht auf, dass es ein Damen-T-Shirt ist. Das ist ja auch albern. Wenn du den Begriff Dirty Bistro oder den Titel in einem Satz für jemanden erklären müsstest, der irgendwie auch noch nie von dir was gehört hat, was wäre denn so deine eigene ungefilterte Definition? Warum Dirty?
Also ich glaube, Dirty bedeutet in diesem Kontext, dass es nicht eine Bistro-Küche ist, die einer Länderküche zugehörig ist, sondern dass es einfach quasi national, also international ist, nationenübergreifend. Und dass es vor allen Dingen darum geht, dass es irgendwie lecker ist, dass man sich ein Stück weit selbst vergisst, dass man die ganzen Selbstoptimierungsvorsätze mal ad acta legt und sich vielleicht einfach mit Haut und Haaren reinbegibt ins Kochen, ins Essen und in den Genuss. Darum soll es, glaube ich, gehen. Hätte man jetzt, man hätte auch French Bistro machen können oder Italian whatever, aber es ging so ein bisschen tatsächlich darum, aller Länder Herren- und Damenküchen zu vereinen und das so ein bisschen möglichst schlotzig zu tun.
Okay.
Deswegen heißt das Ding Dirty Bistro.
Okay. Was war denn, gibt's so einen Moment, bei dem du dachtest, Mensch, daraus könnte mal ein Kochbuch entstehen? Gab's da so ein Initial bei dir?
Naja, also ich habe mir das große Privileg und das große Glück, in meinem Restaurant, in meinem Sternenrestaurant kochen zu dürfen. Die Hütte ist voll und es macht große Freude. Es gibt aber auch so Momente, in denen das ein bisschen redundant ist, weil ich natürlich einer Stilistik treu bleiben muss. Ich muss schauen, dass ich ein Niveau halte. Ich muss gucken, dass ich die Erwartungen der Gäste, die sich diesen Abend bei mir, bei uns im Restaurant gönnen, gerecht werde. Und manchmal steht mir aber der Sinn auch einfach nach einer einfachen Küche einfach. Mhm. Ich möchte manchmal gerne verarbeiten, was ich auf Reisen erlebt habe. Und ich kann jetzt, wenn ich irgendwie ein paar Wochen in Italien war oder mal so durch Italien gereist bin, natürlich nicht im Restaurant nur noch Pasta anbieten. Im Dirty Bistro könnte ich das aber.
Okay.
Und deswegen ist Dirty Bistro für mich so ein Sehnsuchtsort. Und den habe ich mir quasi geschaffen, den habe ich greifbar für mich selbst gemacht in Form eines Kochbuchs.
Okay. Es gibt also nicht ein Initial, wo du dachtest, jetzt musst du mal ein Kochbuch machen. Ne? Wolltest du das immer schon machen oder wurdest du da überredet oder wie kam es dann überhaupt dazu?
Ja, es ist ja schon eine sehr egozentrische Sache. Also man freut sich schon als Koch, wenn man mal ein Kochbuch machen
okay.
kann.
Ne?
Also
gut.
Das ist schon eine gute Sache. Da hat man schon Bock drauf. Ne? Da hat man schon Bock drauf.
Und jetzt nochmal abschließend, um auf dieses Dirty zu kommen, gibt es dann irgendwie ein Rezept, ein Text, ein Foto im Buch, bei dem der Verlag eigentlich gesagt hat, das jetzt, lieber Max, das ist wirklich zu dirty und du hast trotzdem unbedingt drin haben wolltest?
Ja, das gab es tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Verlag das findet, wenn ich darüber rede, aber es gibt ein Bild mit einem Latex-Handschuh, der ist so aufgeblasen, wie man das manchmal so macht halt. Ne? Wenn man gut drauf ist, dann bläst man den auf und knurrt ihn zusammen. Das hat natürlich, wenn man möchte, ein Stück weit was Obszönes. Es hat aber auch natürlich, wenn man so weit denkt, muss man auch natürlich an was Medizinisches denken. Ja. Und letzten Endes sind die Handschuhe da, weil ich in einem ganz, ganz früher in Berlin in einem Laden, der Angry Chicken heißt, gab es nur Chicken Wings, koreanische Chicken Wings. Mhm. Und da ist diese Spezialität, dass die Soße quasi über die Chicken Wings nach dem Frittieren gemacht wird, dann wird das so vermengt und dann wird das serviert und da gab es immer Handschuhe. Man hat es mit Handschuhen gegessen und das fand ich wahnsinnig cool und diese Handschuhe gibt es zu einem Gericht, nämlich zu Ribs, also
Lammrippchen.
Das sind Lammrippchen. Und was könnte man besser machen? Der Latexhandschuh ist nichts anderes als Messer und Gabel in diesem Kontext, aber
okay.
Das fand der Verlag nicht so gut. Aber als der Verlag mich gebeten hat, dieses Foto eben, was auf dem Cover ist, als Cover verwenden zu dürfen, da habe ich gesagt, also wenn das ist in Ordnung, das ist ja wie im amerikanischen Fernsehen, da wurde keine Sexualität gezeigt, aber Gewalt um 16 Uhr. Da gibt es Kopfschuss, Exekution um 16 Uhr, aber Sexualität bitte erst weit nach Mitternacht, wenn überhaupt. Und so konnten wir uns darauf einigen. Also ich habe quasi das Cover eingetauscht gegen den Handschuh.
Okay, ist es übrigens einer meiner Lieblingsfotos und tatsächlich wirklich ohne Quatsch. Das erste Mal, und ich habe jetzt schon ein paar Bücher durchgeblättert, das erste Mal, dass ich bei einem Foto wirklich lachen musste, für mich alleine. Finde ich großartig.
Hm? Wunderbar, dann haben wir alles geschafft. Ich habe alles damit erreicht, mit diesem Buch und auch mit diesem Handfoto.
Das heißt, Gregor lachte.
Wir gehen jetzt in Feierabend und saufen schön genau. rein.
Gibt ja auch, da gibt es auch andere, sowas wie zum Beispiel die Zigarettenkippe bei der Choux-Crème Brûlée oder so. Ne? Das ist hat
ja,
bestimmt auch, gab
ich,
bestimmt
ja,
auch.
Wirklich
gibt's auch eine Geschichte zu.
Ja, ich finde, also erstens ist es nicht selten so, dass die Leute, unsere Gäste, mächtig einen im Tee haben nach dem Dessert und diese Crème Brûlée Schuhgeschichte ist ein Petit Four, was wir seit, glaube ich, 14 Jahren, seit 165 Millionen Jahren servieren und ganz oft sind die Leute am Ende des Abends nicht mehr am Tisch, weil auch die nicht rauchen, dann so einen im Tee haben, dass sie irgendwie fragen, ob irgendwo jemand am Nachbartisch eine Zigarette hat. Und dann befinden die sich draußen auf der Terrasse, rauchen und dann servieren wir diesen Schuh dann nach draußen.
Mhm.
Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, es gibt ja wunderbare begleitende Getränke zum Essen, aber ich finde eine Zigarette zu einer Süßspeise, finde ich tatsächlich, der Bitterstoff der Zigarette, wenn der Mund einmal so ausgefüllt ist mit dieser plakativen Süße eines letzten Bissens, glaube ich, ich finde es eine geile Sache.
Ja,
also
das ist
würde
auch,
ja eine Zigarette servieren.
Es gibt ja als Raucher, ich war lange Jahre und Jahrzehnte auch Raucher, es gibt ja so ein paar Zigaretten, die wirklich lecker sind und da gehört die nach dem Essen, zum Dessert, zum Kaffee, sowas gehört definitiv dazu, die ich noch vermisse, aber was soll ich sagen?
Ne? Du sagst es. Du nagelst es.
Nailed it. Beim Caesar Chicken war es, ist ja auch so ähnlich. Da blieb dann auch die ganze Kralle dran. Wahrscheinlich einfach, weil es geil aussieht, oder? Weil
ja.
Im Rezept steht ja eigentlich ausgelöst.
Genau, weil es geil aussieht und aber auch, um klar zu machen oder zu verdeutlichen, zu symbolisieren, wie toll halt dieser Schenkel ist oder diese Keule ist. Mhm. Ne? Also man kennt es ja, alle wollen in ihren Lifestyle Marotten nicht wenig Fett zu sich nehmen und so weiter und so fort und essen gerne mal eine magere Hühner- oder Hähnchenbrust, die dann schnell auch trocken wird. Und das für mich ist absolute Kindheitserinnerung mit so Hähnchenschenkel, die einfach im Ofen hat meine Oma gemacht. Und ich habe das auch später gemacht, als ich sehr wenig Geld verdient habe, habe ich mir immer Hähnchenschenkel gekauft im Supermarkt, habe Paprikapulver, Salz, Pfeffer, ein bisschen Ahornsirup drauf gemacht. Und dann habe ich im Ofen gegart mit so einem Schluck Wasser und dann läuft das ganze Fett darunter und das ganze Kollagen. Und dann ist das so eine dichte, subschige Masse. Und dann dazu habe ich Pommes frites gemacht im Backofen. Ich habe irgendwann mal versucht, mein Abitur nachzumachen. In dieser nicht von Erfolg gekrönten Zeit habe ich mich von Hähnchenschenkeln ernährt und dann habe ich die Pommes frites, nachdem die dann da fertig waren, in dieses Fettbad reingelegt, so ein bisschen zerdrückt mit der Gabel, wenn ich eine Gabel hatte. Und dann habe ich mir das reingefahren. Und es geht also hier einmal um den Dirty-Aspekt, wenn da die Kralle mit dran ist. Es geht auch nicht zum Schluss darum, dass wir immer wieder im Restaurant die Diskussion haben, ob es pietätlos ist, wenn wir eine Taube, die wir mit Kopf und Kralle kaufen, eben diese Kralle, diese an dem Schenkel mit servieren, wenn die zweite Person an einem Zweiertisch, die keine Taube ist, eine vegetarisch ernährende Person ist. Es gibt also viel Diskussionsbedarf. Ja. Hier geht es einfach darum zu sagen, wir benutzen die Keule und auch zu zeigen.
So sieht's aus eigentlich.
Ja, genau, so sieht's aus. Und selbst bei einem vermeintlichen Allerweltsprodukt wie dem Huhn gibt es schon auch doch gravierende Qualitätsunterschiede, die man nicht ignorieren sollte.
Jetzt gibt es auch extrem reduzierte Food-Fotos in dem Buch, die nichts außer das Gericht zeigen, aber man erkennt immer den Stroh-Style. Kannst du einem Laien wie mir erklären, wie das funktioniert? Dass man immer sieht, dass es deine Fotos sind? Was ist da das Geheimnis?
Ja, die sind wahrscheinlich einfach nicht so klinisch rein, wie das normalerweise ein Food-Fotograf macht. Ich kann es dir aber nicht sagen. Also, wenn ich die Fotos anschaue, ich habe jetzt die Tage das erste Mal durchs Buch geblättert, bin natürlich sehr gefreut und war auch stolz. Und da sehe ich schon auch, dann denke ich mir, das hätte man aber noch so ein bisschen mehr in die, ich erkenne eine, so eine Stilistik oder so eine Handschrift auch in der Fotografie. Aber manchmal denke ich mir so, ah ja, da hätte man jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf den Putz hauen können. Okay. Aber mich freut, dass du das sagst, aber erklären kann ich es dir nicht.
Okay, es ist einfach so, wie du fotografierst. Es ist ja wunderbar.
Es ist einfach passiert. Es ist auf jeden Fall immer dieselbe Kamera gewesen. Vielleicht ist das so, wie wenn man, wahrscheinlich.
Jetzt hast du bei dem Buch alles selbst gemacht, ne? Fotos, Styling und natürlich die Rezepte und die Essays natürlich auch geschrieben. Zwischendurch gibt es einige Essays. Ist das nicht ein riesen Aufwand, gerade weil du ja noch Sterne-Gastronomie leitest, du machst auch Podcasts und du hast mal Gastrotextil entworfen und Bücher schreibst und Kolumnen schreibst und TV und. Hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Wie machst du das?
Ja, nee, das ist, also erstens habe ich natürlich sehr viel Unterstützung im Team. Zweitens gehe ich so wann immer es geht früh ins Bett und ich schlafe einfach. Ich stehe früh auf. Also ich brauche zwar Schlaf, aber ich stehe früh auf. Ich habe lange Zeit gedacht, ich wollte, hatte diese verwegene Vorstellung von mir selbst, dass ich so ein Nachtmensch bin. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, jemand, der früh morgens aufsteht, was meine innere Uhr oder mein Biorhythmus mir so...
Du bist die Lerche, nicht die Eule.
Ja, so ist es. Du sagst es. Sehr, sehr schön. Ja, stimmt. Habe ich lange nicht mehr gehört. Und es ist, ich lege mir die Sachen, ich bin dann, mal mache ich das, mal mache ich das. Ne? Also ich mache immer die Sachen in einer manischen Phase, aber ich muss auch sagen, dass das Kochbuch, dass ich die Arbeit an diesem Kochbuch unterschätzt habe. Also das habe ich wirklich unterschätzt.
Okay.
Es war noch mal irgendwie ein bisschen mehr Arbeit, weil ein Großteil dieser Rezepte, die meisten Rezepte, fast alle, kommen ja nicht aus der Küche des Restaurants, sondern das sind dann Sachen, die ich mal irgendwie zu Hause gekocht habe, Sachen, die ich gerne mal irgendwo gegessen habe. Aber dann muss natürlich so ein Rezept entwickelt werden. Da gab es jetzt keinen Fundus, aus dem man schöpft. Das große Toulouse-Lautrec interne Kochbuch, wo man da irgendwie aus 10 Jahren Restaurantgeschichte ein paar Sachen rauspicken kann. Das war leider nicht so. Und das war schon wirklich, es war ein Arsch voll Arbeit und es war auch nicht.
Das heißt, du hast die alle für das Buch entwickelt, ja?
Ja, ja, bis auf so ein paar halt, ne? Also es gibt ein paar Rezepte aus dem Toulouse, da ist der Lauch drin, die Jakobsmuschel, ein Kalbsbries und so weiter und so fort. Die hatten wir also.
XO, ne? Das steht.
Genau, richtig, genau. Und natürlich auch so eine Jus oder so ein paar Basissachen. Aber es hat also auch nicht immer Freude bereitet, kann ich sagen. Also ich bin ein super ungeduldiger Typ. Ich hasse das, auch Sachen zu wiederholen. Das ist dann relativ schnell für mich auserzählt. Und es war verdammt, es war wahnsinnig anstrengend. Das ist für eine Scheiße, ey. Jetzt müssen wir mal eine Million davon verkaufen, ey, damit sich das lohnt, ey.
Gibt es denn ein Gericht in einem Buch, was für dich irgendwie emotional aufgeladen ist, also vielleicht sogar mehr Erinnerung als Rezept? Gibt es da eine Geschichte dahinter, so ähnlich wie bei den Fotos mit dem Gummihandschuh?
Naja, weißt du was, ich gehe mal das Buch holen, ey. Das ist ja ewig her. Okay. Es ist, wir haben das letztes Jahr produziert, ne? Also wir haben die Abgabe der Rezepte im Mai gehabt. Letztes Jahr. Glaube ich immer hier so ein bisschen rum. Hat der Zuhörer, die Zuhörerin das Gefühl, sie ist bei mir zu Hause. Du, wir waren gerade beim Stroh zu Hause. Es gibt auf jeden Fall dieses Kalbskotelett mit dem Käse. Das ist eine Sache, das ist mein Lieblingsgericht in New York im Restaurant Cabone. Und es ist mal ja nicht an, man kann ja nicht mal schnell.
Das ist die Käsesoße drüber, wenn ich mich erinnere.
Ja, ja, genau.
Cordon bleu mit Käse drüber.
Ach so, nee, warte mal, das ist das Kalbskotelett. So, jetzt sitzt der Stroh wieder. Kalbskotelett. Parmigiana. So, guck mal hier. Schabernmuschi mit Thunfisch-Tatar und Buttermilchsud. Das ist aus dem Toulouse. Kaisergranat Hausfrauenart ist auch aus dem Toulouse. Okay. Kalbsbries mit Morscheln. Die Jakobsmuschel XO, der Lauch, das ist alles Toulouse. Pulposadig zum Beispiel ist ein Gericht, das habe ich das erste Mal gegessen, als ich mit meinem Vater vor schätzungsweise 20 Jahren, 18 Jahren im Grill Royal war in Berlin. Das war für mich so ein Sehnsuchtsort, weil da immer die Schönen und Reichen und Berühmten hin essen gegangen sind. Und ich konnte mir das aber nicht leisten. Und dann war mein Vater in der Stadt und ich habe ihn gebeten, mich doch mal dahin auszuführen. Und da gab es den Pulposadig. Den habe ich da gegessen und der hat mich wahnsinnig, wahnsinnig glücklich gemacht. Deswegen ist das eine Erinnerung. Die Sauerkrautsuppe mit Blutwurst ist etwas, was meine Oma immer gemacht hat. Okay. Aber wo ist das Kotelett? Kotelett, ja, haben wir nicht. Da ist es. Kalbskotelett Parmigiana. Das ist ein am Knochen geklopftes Kalbskotelett, das dann paniert wird und in Öl und Butter gebraten. Und dann kommt da eine Tomatensoße drauf. Die ist so leicht spicy. Dann Mozzarella oder Burrata und ein Basilikumöl und dann wird Parmesan drüber gerieben und dann kommt so ein bisschen Basilikum oben drauf. Und das wird im New Yorker super Restaurant Cabone serviert. Da ist es rund geklopft. Und sieht also aus wie eine Pizza. Und dann wird es auch mit so Pizzaschneidern, so Rollern, serviert. Und
in Slices.
Genau, in Slices. Und es kostet irgendwie $90 oder so. Und da man jetzt mal nicht schnell nach New York gehen kann, wenn man da so einen Heißhunger drauf hat, haben wir das hier einmal rezeptiert. Das haben wir auch im Laden mittags eine Zeit lang am Sonntagmittag serviert. Und das ist ein Gericht, das mich immer sehr, sehr gut gelaunt macht.
Okay, das ist doch schön.
Und man hat auch das Gefühl, weißt du, man isst keine Kartoffeln dazu, nix. Es ist einfach so, es ist eigentlich nur ein Stück Fleisch. Es ist eine Fleischpizza.
Ja, gut.
Und das will man mehr. Also das will man mehr als eine, ja, ist doch mega.
Ja, mehr braucht's nicht. Nee, das ist gut. Gab's denn auch so Kill Your Darlings Momente, wo es Gerichte nicht ins Buch geschafft haben? Zum Beispiel, ich sag nur mal, in den Vorankündigungen des Buches ist immer noch der Butterburger angekündigt, wo viele Leute bei dir Stunden anstehen, wenn es den mal gibt. Der hat es gar nicht in die Ausgabe geschafft.
Ja, das ist richtig, weil ich bin der Meinung, dass es kein Burgerbuch ist. Es ist kein Fastfood-Buch. Und wir haben dann überlegt, ob wir einen Butterburger-Bild da reinmachen, aber dann habe ich gesagt, sind die Leute todesunglücklich, dann sehen die den Burger und finden kein Rezept. Und das ist auch eine Adaption aus den USA, wenn man so will. Das hat man in den 60ern in den USA gemacht, als man mehr Milch hatte statt Fleisch. Und dann hat man einfach zur Kuh halt die Butter gemacht. Okay. Ja, das wissen jetzt die wenigsten hier, aber das hat es leider nicht, genau, das hat es leider nicht gemacht. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal ein Fastfood-Buch.
Okay.
Und dann ist das natürlich Butterburger in allen Variationen da drin. Ja.
Ah, du bist noch nicht endgültig abgeschreckt vom Bücherschreiben, ne?
Nee. Also das ist ja immer, der Moment, wenn es dann erscheint und wenn es dann positive Resonanz gibt, es gibt natürlich auch immer negative Resonanz, aber auch das alles so, sich dann schützend vor dieses Baby zu stellen und das dann auch irgendwann in den Händen zu halten und dann damit diese Promophase zu machen und dann es in die Welt zu entlassen und auch der Moment, in dem man akzeptiert, dass man es nicht mehr ändern kann. Irgendwas hat man immer vergessen oder übersehen oder im Idealfall haben andere Leute nochmal drauf geguckt. Aber das ist ja schon eine besondere Sache und das entschädigt für viel. Ne? Und es war ja jetzt auch nicht die absolute Hölle, es zu machen. Es war halt einfach nur wesentlich anstrengender und arbeitsintensiver, als ich mir das vorgestellt habe.
Ja, okay. Man entwickelt dann ja auch vielleicht Routine beim zweiten, beim dritten, beim vierten. Wir kochen ja immer, die Bücher, die wir besprechen, da kochen wir immer. Wir haben immer gesagt, mindestens 3 Rezepte. Ich habe jetzt aus deinem jetzt schon 2 gemacht, aber das werden mehr als 3.
Ehrlich?
Ja.
Das hast du erzählt,
die Île Flottante mit Blaubeersoße habe ich gemacht. Hervorragend einfaches Dessert, das ist wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man einen Thermomix hat und das ist toll.
Ja, cool, das freut mich schon mal, Dankeschön.
Ja, und Caesar Chicken habe ich gemacht. Das war auch großartig. Ja. Die Mayo war großartig. Ich habe mich gefragt, ob sich für die 20 Milliliter Parmesanwasser sich die Stunde vorher kochen und abkühlen lassen gelohnt haben für die Mayo. Bei 50 Gramm Parmesan oder was da noch hinter reinkommt und weiß ich nicht. Aber es war super lecker. Insofern.
Aber weißt du, alles gut. Ich sage dir, wie es ist. Wir gehen bei dem Schreiben des Kochbuchs davon aus, dass der Kochende, der Konsument des Buches, hat keinen Thermomix. Ich sage dir, wie es ist. Du hast einen Thermomix mit Wasser, also den Käse mit Wasser in den Thermomix, 1:1, und erhitzt das Ganze nicht auf mehr als 60 Grad, weil dann gerinnt das Protein da drin nicht quasi. Das heißt, es zieht keine Fäden. Und dann hast du quasi das gleiche Produkt. Es ist ein bisschen staubiger, ein bisschen trockener im Mund, weil du halt eben das Protein noch drin hast. Aber letzten Endes wollen wir ja alle groß und stark werden, da ist ja Protein nicht so schlecht. Ne?
So. Ja, wobei der Thermomix ja öfter bei dir in Aktion kommt. Immer mit, muss man dazu sagen, mit Alternativvorschlag. Ne?
Ja,
aber gut.
Ja.
Aber du meinst, diese 20 Milligramm in der Mayo, die machen einen Unterschied? Wahrscheinlich habt ihr im
Naja, natürlich.
Sowieso das da und dann kommt da eine Kelle rein und fertig ist, ne?
Ja, so ist es, ja.
du hast ein Essay ganz hinten, da geht's drum, ob Kochen Kunst sei. Jetzt ist Kochen manchmal ein performativer Akt, sagst du, Mischung aus Impro, Erinnerung, Rhythmusgefühl, bisschen Größenwahn. Einen Moment zu bauen, der hängen bleibt, auch wenn er vorbei ist. Da sagst du eigentlich, dass für dich Kochen oder Kochen auch Kunst ist. Siehst du dieses Buch auch als Kunst?
Das sind ja immer Momentaufnahmen, gell? Ich würde sagen, das Buch ist im Idealfall, wird es zu Kunst, wenn die Menschen, die daraus kochen, die Rezepte integrieren in ihren Küchenalltag oder erweitern oder kombinieren mit Sachen, die sie kennen. Mhm. Ich glaube, dann ist es inspirierend und dann wird Kunst draus.
Okay.
Bisher ist es, glaube ich, einfach nur so ein Gedankenspiel und da sind ein paar schicke Bilder da drin. Und ich glaube, es ist vielleicht wie so ein Flashmob, wenn alle jetzt daraus kochen würden und es ein bisschen weiterentwickeln, glaube ich, dann gibt es eine Kunst, die auch weitergetragen wird. Und dann wird sie ja quasi, wenn sie Menschen berührt, wird sie ja erst zur Kunst.
Und das würde dir dann auch gefallen, nehme ich an.
Das fände ich sehr gut. Ich würde auch zum Flashmob kommen.
Okay, sehr gut. Du sagst auch hinten, du zitierst da Bowie. Bowie sagte, ich glaube, das Chaos, das hat wenigstens einen Soundtrack und dann sagst du, ein Menü hätte auch einen Soundtrack. und manchmal ist das Kunst genug. Hat das Buch für dich auch einen Soundtrack?
Also wenn ich manchmal so Menschen fotografiere mit meiner Kamera, ich fotografiere so hobbymäßig ganz gerne, dann haben die Leute immer den Wunsch, dass Musik läuft. Und ich höre beim Kochen wahnsinnig, wahnsinnig gerne Musik, nicht während dem Service, aber in der Vorbereitung. Und vor allen Dingen auch, wenn ich alleine irgendwie kreativ bin. Das sind meistens Sachen, die ich schon 100.000 Mal gehört habe, damit ich nichts Neues kennenlernen muss.
Ja, das ist gut.
Währenddessen, damit ich mich auch konzentrieren kann, ne, damit ich vielleicht mitsingen kann oder den Rhythmus kenne. Aber das war wirklich so ein Geficke mit diesem ganzen Kochen, Kamera einstellen, hoch, runter. Also wir haben es bei mir oben in der Wohnung fotografiert. Ich habe zu der Zeit über dem Laden gewohnt. Wir haben da auch so eine Testküche vom Laden gehabt. Und dann, da war dann zwar schon viel, aber auch nicht alles, was man so braucht. Also der Dämpfer war unten in der Ladenküche und wir haben dann das da oben gemacht. Da war kein Platz für Musik. Aber wenn es einen Soundtrack geben würde, der, wenn man jetzt ein Zeitraffer-Video gemacht hätte von uns in diesem Prozess und man würde dann Ton drüberlegen oder drunterlegen, würde ich sagen, müsste es wahrscheinlich diese Miles Davis-Platte sein, diese berühmte mit dem Blue im Titel. Ich komme aber nicht drauf.
Kind of Blue heißt die wahrscheinlich.
Ja, Entschuldigung, jawohl, ja, genau. Das fände ich zum Beispiel gut. Oder so Charlie Hayden oder so. Irgendwie sowas Jazziges mit viel so.
Okay, verstehe. Siehst du, und ich hatte direkt tatsächlich an Bowie gedacht. Ich dachte, das passt auch ganz gut. Also so ein bisschen Glam, Punk, Style, Theatralik, bisschen
voll.
Rebellion, intellektuell,
ja.
Ironisch. Ne?
Ja, du hast recht.
Also
du hast
für
recht,
mich
du
ist
hast
das
recht.
Buch ne, tatsächlich Bowie naheliegend. Na gut, ja, was ich gerade vergessen habe zu fragen, da habe ich erzählt, was ich schon gekocht habe. Ich wollte noch wissen, welche Rezepte müssen wir denn unbedingt noch kochen?
Naja, ich sage dir, das Ding macht einen glücklich, das Parmigiana-Kotelett.
Okay, wird gemacht.
Ich sage dir auch, dass dieser Schuh mit der Crème Brûlée ist wirklich für mich lebensverändert gewesen. Ich weiß auch nicht, ob wir...
Ja, mit der Zigarettenkippe hinten.
Richtig, nicht, dass du wieder anfängst zu rauchen. Und ich hoffe...
Ja doch, ich wollte immer wieder anfangen zu rauchen. Vielleicht ist das der Moment.
Gott sei Dank. Die Lammrippchen, sie machen wir auch immer. Wir haben einen ganz speziellen Gast, der kommt so 2 bis 4 Mal im Jahr. Und wir hatten diese Lammrippchen beim Tullus auf der Karte. Und der fragt immer, ob wir die machen können. Also das heißt, die müssen schon was in Menschen auslösen. Und das ist ja so ein Ding, das kann man zum Beispiel, das ist ja so ein Hybrid. Du kannst die Dinger irgendwie im Winter essen, weil sie vorher geschmort oder sous vide gegart sind. Du kannst sie aber auch im Sommer auf den Grill hauen. Also wenn du mal irgendwo, wenn mal jemand irgendwie so ein paar Lammrippen abgibt, nimm die, bereite die vor, friere die ein und dann kannst du die immer... Ah, und dieser Pulpo mit der Gochujang-Mayonnaise ist auch so großartig. Habe ich gerade erst hier den 3-Sterner gegessen in Los Angeles. Es ist wirklich grandios, was hier alles für Sachen drin sind. Mein Gott, ich muss jetzt auch mal die Klappe halten.
Gut.
Ja. Gut,
das kommt alles auf die Liste. Es wird gemacht.
Jawohl, dankeschön.
Für wen ist denn dieses Buch eigentlich nicht gedacht? gibt es Menschen und gibt es einen Typ Mensch, bei dem du sagst, nee, der wird mit Dirty Bistro wahrscheinlich unglücklich oder zumindest nicht glücklich?
Also als junger Koch habe ich mir mal ein Tim Raue Kochbuch geklaut und dann wollte ich das, da war ich auf der Suche nach einem ganz bestimmten Rezept und das war da nicht drin.
Okay.
Und das hat mich enttäuscht. Das war eins der berühmtesten Gerichte damals von Tim. Und der wird natürlich ein...
Die Klopse oder was, die Königsberger? Oder?
Nee, das war weit davor. Also da war der noch,
ich weiß es nicht.
Tim hat damals schon im Adlon gekocht und das Kochbuch war aber quasi aus der Zeit davor und ich wusste das nicht. Da war das Internet ja auch noch nicht so. Weißt du, da hat man einfach was geklaut. Hat man einfach was geklaut und hat gehofft, das funktioniert. und es ist so, also Tim wird da sicherlich einen guten Grund für gehabt haben, so wie, weiß ich nicht, Oasis lange Zeit Wonderwall nicht mehr gespielt haben oder Radiohead Creep nicht spielen oder die Fantastischen Vier, die da nicht spielen. Ich glaube, für Leute, die so Toulouse-Lautrec-Ultras sind, ist es vielleicht ein Stück weit enttäuschend, weil da ganz viele Rezepte aus dem Laden nicht drin sind. Ich habe aber versucht, diese Evergreens des Ladens, also die Jakobsmuschel, den Lauch, das Kalbsbries, da reinzubringen, weil ich eben diese Enttäuschung bei Besuchern oder Gästen aus unserem Restaurant unbedingt vermeiden wollte. Ich glaube, dass es jetzt, also für meine Oma wäre es jetzt nichts, glaube ich, das Kochbuch.
Okay, Gut. Apropos Kochbuch, wo du sagtest, du hättest eins von Raue geklaut. Spielen Kochbücher in deinem Leben eine Rolle? Hast du welche? Sammelst du überhaupt welche? Guckst du welche an?
Ja, ich habe lange Zeit Kochbücher geliebt und immer gekauft und geguckt, was es Neues gibt. Und das hat irgendwann aufgehört. Ich würde sagen, vor 3 Jahren ungefähr. Ich habe, es gibt ein paar Bücher, die ich habe, also die ich mitnehme. Also ich habe ganz viele, die sind dann so dekoratives Element in meiner Wohnung. Mhm. Ich bin aber gerade quasi in so einer Zwischenmietesituation und da habe ich nur mitgenommen das Buch aus dem Franzen, das Buch von Jan Hartwig. Mhm. Und das war's.
Zwei Bücher.
Zwei.
Das wäre eigentlich auch unsere letzte klassische Frage, ob du Kochbuchtipps hast oder Bücher, die dir was Besonderes bedeuten. Die ist damit schon auch hinreichend erzählt. Sehr schön.
Ja, also generell Bücher, die mir was bedeuten. Ich würde jetzt nochmal in den literarischen, ich würde allen empfehlen, unbedingt alles von Sally Rooney und Sophie Passmann zu lesen.
Gut.
Und ansonsten lese ich gerade von Dostojewski Weiße Nächte. Es ist eine Liebesgeschichte, ist der herzzerreißend schön. Und hat wirklich das Kochbuch von Duck hat mich wirklich gefreut.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön.
Auch im DK erschienen, ja, fand ich cool.
Ja, auch vor 3 Folgen zu Gast bei uns.
Ja, ist auch ein toller Typ.
Max, vielen Dank, das war's. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg für das Buch. Ich find's großartig übrigens.
Dankeschön, das freut mich sehr.
Schon jetzt eins der Kochbücher des Jahres für mich. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tolles Buch.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Max,
danke dir.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ciao, alles Gute, Dankeschön.
Das ist aber schön, dass dir dieses Interview so viel Spaß gemacht hat. Freut mich. Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja gut, das freut mich doch auch.
So, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, dann dann abonniert diesen Podcast-Kanal. Ja. Wir freuen uns.
Ja, sehr. Das ist so. Das war es nämlich für dieses Mal.
Eben. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben und auch nachgekocht haben. Das zeichnet uns ja aus. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. Und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Ja, tschö und adieu und immer lecker bleiben.
Das ist
oder? So, Patrick.
Tschüss.
Tschüss. Hm? Dann, was gibt's heute Abend bei dir zu essen?
Heute Abend gibt's die Forelle mit den Perlgrauben.
Oh, das liebe ich. Ich liebe Graubensalat. Ich fast liebe Salat.